Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Andreas Mein. Guten Morgen. Vor ziemlich genau 800 Jahren auf dem Körper von Franziskus von Assisi werden Wundmale beobachtet. Dazu haben wir eine Reportage aus Laverna in der Toskana, wo Franziskus am 14. September 1224 Stigmata empfangen haben soll. Dazu auch ein Gespräch mit dem evangelischen Kirchenhistoriker Volker Lippin von der Yale University. Er sagt, eine physische Stigmatisierung 2 Jahre vor dem Tod des Franz von Assisi habe es nicht gegeben. Lippin geht von einer Vision seiner Gefährten aus. Eine Vision, die aber etwas sehr Richtiges erfasst habe über das Leben des Franz von Assisi. Dazu herzlich willkommen. Das griechische Wort Stigma steht für Zeichen, Stich, Brandmal, Wunde. Wenn von mehreren Wunden die Rede ist, dann im Plural von Stigmata. Stigmata verweisen auf die Wundmale Jesu, so wie sie ihm bei seiner Kreuzigung zugefügt wurden. Menschen, bei denen solche Zeichen auftreten, werden als Stigmatisierte bezeichnet. Stigmata werden von der römisch-katholischen Kirche nur selten anerkannt. Bei Franz von Assisi ist das der Fall. Es heißt, er wurde in der zweiten Hälfte des Septembers 1224 auf dem Berg Laverna in der Toskana stigmatisiert. Aber beim Datum geht es schon los. Die einen sprechen vom 14. September, also morgen vor 800 Jahren, die anderen vom 17. September. Und der erste Zeuge, der schreibt, die Wundmale seien kurz vor Franziskus Tod zu sehen gewesen, also 1226. Bevor wir diese Widersprüche im Gespräch vertiefen, hier die Reportage aus dem italienischen Laverna von Peter Kaiser.
Wir sind hier in Laverna, dem Ort, den Franziskus 1213 zum ersten Mal besucht hat. Und hier am 17. September im Jahr 1224 empfängt er dieselben Wundmale, die Jesus am Kreuz empfing auf Golgatha. Ich deute es so: Franziskus wird von Jesus mit diesem Zeichen beschenkt.
Der Franziskaner Giuliano Samos ist aus Malta hierher nach Umbrien gekommen, auf den Berg Laverna mit seinen Felsklippen. Vor 800 Jahren, im Sommer 1224, zieht sich Franziskus mal wieder auf den Berg Laverna zurück, etwa 120 Kilometer von Assisi entfernt. Hier nutzt Franziskus seit 1212 eine kleine Felsnische als Einsiedelei. Der 42-jährige Ordensgründer ist schwer krank. Thomas von Celano, sein Biograf, der sich Franziskus schon früh angeschlossen hatte, berichtet, dieser sei auf dem Rücken eines Esels die steilen Bergpfade hinaufgetragen worden. Wo heute die Stigmata-Kapelle steht, eine Basilika, ein Café, ein Kloster aus dem 14. Jahrhundert, ein Souvenirshop und, standen zu Franziskus Zeiten nur die Kapelle Santa Maria degli Angeli und ein paar Hütten. Ein paar Tage nach der Ankunft hatte Franziskus, so berichtet es Thomas von Celano, eine Vision.
Er sah in einem Gottesgesicht einen Mann über sich schweben, einem Seraph ähnlich, der 6 Flügel hatte und mit ausgespannten Händen und aneinandergelegten Füßen ans Kreuz geheftet war. Während Franziskus sich verstandesmäßig über das Gesicht nicht klar zu werden vermochte, begannen an seinen Händen und Füßen die Male der Nägel sichtbar zu werden, in derselben Weise, wie er es kurz zuvor an den gekreuzigten Mann über sich gesehen hatte.
Er verbringt diese geistliche Zeit auf dem Berg Laverna in der Einsiedelei und verlässt diesen Berg dann nach 1,5 Monaten als Geheilter und Mensch mit sich im Frieden, mit Gott und mit den Brüdern,
sagt Thomas Freidel vom Franziskanerkonvent in Assisi.
Und diese Wundmale einmal auch so, wenn man es auf der Ebene sehen will, als Zeichen eines schmerzhaften Prozesses, den er durchmacht, wo er auch irgendeine ganz persönliche Erfahrung mit Gott macht, über die er aber nicht spricht.
Der Franziskaner Thomas Freidel hat in Assisi schon mit vielen skeptischen Besuchern gesprochen. Was vor 800 Jahren genau passiert oder nicht passiert ist, das scheint ihn nicht allzu sehr zu interessieren. Wenn er über die Stigmata nachdenkt, ist er bemüht, das Medizinische mit dem Theologischen zu versöhnen.
Ich habe mal mit einem Mediziner gesprochen und da fand ich den Aspekt interessant. Es war ja so, dass dieser Vorwurf, er hat sich diese Zeichen selber beigebracht, der ist ja nicht neu, den gab es schon damals. Aber selbst wenn das so gewesen wäre, hätte er das in einem Bewusstseinszustand gemacht, wo das jetzt nicht im Sinne von absichtlich geschieht. Selbst wenn das so gewesen wäre, das könnte vielleicht auf der Ebene eine Erklärung sein. Es bleibt sein persönliches Geheimnis mit Gott. Die bildhafte Aussage ist für mich eigentlich die viel stärkere. Wer nach dem Evangelium lebt, macht Christus sichtbar, vergegenwärtigt ihn, wird ihm ähnlich, verkündet ihn durch die eigene Person. Und das sehe ich bildhaft ausgedrückt in diesen Wundmalen.
Ähnlich sieht es der Berliner Franziskaner Gregor Wagner. Er ist Guardian, leitet also das Franziskanerkloster in Berlin-Pankow und meint, die Stigmatisierung des Franziskus lasse sich sicher als Bestätigung lesen, was in dessen Leben wichtig war. Und dennoch?
Ich merke, es ist für mich nicht das ausschlaggebende Moment, ist Franziskus stigmatisiert gewesen oder nicht. Ja. Ich glaube, es hat so viele andere Zeichen sozusagen der Bestätigung, dass er der richtige Mann war für die Zeit, in der er gelebt hat und auch für die Kirche. Denn er hat ja der Kirche einen großen Spiegel vorgehalten und große Kirchenkritik nicht mit Worten, sondern durch sein Leben und durch viele Zeichen geübt.
Eine deutsche Pilgergruppe kommt in die Stigmata-Kapelle auf dem Berg Laverna. Sie schauen zur Felsspalte, in der Franziskus nackt gelegen haben soll.
Also wenn ich das nicht glauben würde, dann wäre ich doch gar nicht hier.
Ja, das glaube ich. Weil ein tiefgläubiger Mensch, wie er es war und wie er auch gefastet und missionär war, glaube ich das, dass es echte Stigmata waren.
Ich bin mir nicht ganz sicher, weil es gibt Leute, die sagen, das war auf alle Fälle so. Und es gibt Leute, die sagen, das soll bloß ein Bild sein, dass Franziskus eins geworden ist mit Jesus. Mit dem Bild könnte ich auch leben.
Die absolute Nähe zu Jesus und seine direkte Nachfolge. Und ja, auch die Hoffnung, dass durch ihn ja Jesus auch ganz konkret weitergelebt hat. Und im Sinn des Wortes, wunderbar. Die Wunden.
Aus Italien berichtete Peter Kaiser. Also 14. September 1224 oder 17. September 1224 oder auch erst 1226. Schon beim Datum geht es drunter und drüber, was die Stigmata des Franz von Assisi betrifft. Und nicht nur das, was die Pilger in Laverna entweder 1:1 glauben oder es eher für ein Bild halten. Inhaltlich gibt es mindestens ebenso viel Gesprächsstoff wie bei der Datierung. Besprechen will ich das mit Volker Lippin. Er ist kein Franziskaner und kein römisch-katholischer Theologe, sondern evangelisch und Kirchenhistoriker an der Yale University, einer der renommiertesten Universitäten der Welt. 2018 hat er das Buch Franziskus von Assisi veröffentlicht. Ich habe Volker Lippin wegen der Zeitverschiebung vor dieser Sendung erreicht, an der Yale-Uni in New Haven im US-Bundesstaat Connecticut, und wir haben das Gespräch aufgezeichnet. Guten Morgen, Professor Lippin.
Guten Morgen.
Herr Lippin, Franziskus von Assisi gilt als einer der populärsten Heiligen der römisch-katholischen Kirche und ist auch weit darüber hinaus beliebt. Ist er so populär trotz oder wegen der Sperrigkeit dieser Erzählung von der Stigmatisierung?
Am Ende wahrscheinlich wegen, und das nicht wegen der Sperrigkeit, sondern wegen des Ergebnisses. Der Gedanke, dass da ein Mensch tatsächlich die Zeichen Jesu Christi getragen hat, hat Generationen geprägt, hat er über Jahrhunderte getragen. Die Vorstellung, da ist Christus wirklich noch einmal Fleisch geworden.
Jetzt zunächst das Datum, dass er die Wundmale am 14. oder 17. September 1224 empfangen hat. Was spricht dafür, was spricht dagegen?
Ich würde mich in diese Datumsdiskussion im Grunde gar nicht hineinbegeben. Die Erzählungen über die Stigmatisierung sind sozusagen, je konkreter sie werden, desto stärker geformt von den Willen derer, die das erzählen. Wir kommen auf das Jahr 1224, wenn wir zurückrechnen, 2 Jahre hatte er diese Stigmata. Ja, das ist schon ein Versuch von Thomas von Celano, seinem Biografen und anderen, diese Dinge greifbar zu machen, denen einen historischen Ort zu geben. Die erste Nachricht sagt nur kurz vor seinem Tod. Und dann macht Thomas von Celano 2 Jahre draus und hat sofort ein Problem, weil er dann erklären muss, wie kann das eigentlich sein bei einem Franziskaner, der barfuß läuft, der natürlich seine Hände auch bewegt, dass der diese Wundmale an Füßen und Händen und noch an der Seite hat und kein Mensch sieht das 2 Jahre lang. Macht er mühsame Anstrengungen, das zu erklären, aber die zeigen im Grunde nur, diese Zeitangaben sind Fiktionen eines Biografen.
Das heißt, auch wenn Sie sich in die Datumsfrage gar nicht so intensiv reinhängen wollen, aber Sie gehen davon aus, dass so etwas wie Wundmale am Körper des Franziskus erst wahrgenommen worden sind, kurz vor seinem Tod, also eher im Jahr 1226.
Und auch da würde ich bei dem, was Sie sagen, wieder das so etwas wie besonders betonen. Zu den Versuchen, das Ganze greifbar zu machen, gehört auch die Bemühung von Thomas von Celano, das Ganze so physisch, körperlich wie möglich zu beschreiben. Also er beschreibt, wie das aussieht mit den Nägeln und allem. Der erste Bericht von Elias von Cortona über dieses Phänomen, dass man Wundmaler am Leib von Franz von Assisi gesehen hat, spricht, da erschien etwas und erzählt, nachher, als er tot war, da sah man auch gar nichts Schlimmes mehr, da sah man kein Leiden mehr. Und das heißt ja doch wahrscheinlich auch, man sah keine Wundmale mehr, denn die gehören zum Leiden dazu. Es war also ein ganz vorübergehendes Phänomen und vielleicht nicht mal ein physisches Phänomen.
Also eher etwas, was theologisch als Erscheinung, als Vision bezeichnet würde.
Ich würde tatsächlich von einer Vision sprechen und das ist der Punkt, an dem wir aufpassen müssen. Im 21. Jahrhundert sagen wir dann, naja, nur eine Vision. Wie war das? War das nicht Kanzler Schmidt, der sagt, wer Visionen hat, soll sich behandeln lassen medizinisch? Das ist eine Abschätzung gegenüber dem, was Vision bedeutet. Vision heißt tatsächlich, hier macht Gott selbst etwas sichtbar. Das will Elias eigentlich mitteilen, wenn er von dieser Vision erzählt. Er benutzt lateinische Worte, die man sonst aus der Bibel, aus der Erscheinung des Auferstandenen von Jesus Christus selbst kennt. Es ist also eine wirkliche Realität Gottes, eine wirkliche Tat Gottes, nur dass wir heute im 21. Jahrhundert immer denken, das muss irgendwie auch greifbar sein. Und natürlich auch viele Menschen in der Zeit von Franz von Assisi gedacht haben, es muss greifbar sein. Die Vision ist ein göttliches Handeln, das kurz sichtbar ist und das die Augen öffnet für diejenigen, die drumherum stehen. Und dieses Augenöffnen hieß für Elias von Cortona und andere, wir sehen, hier war tatsächlich Jesus Christus neu präsent.
Und dennoch haben womöglich weder Sie noch ich so etwas wie eine Vision gehabt, die Wundmale an anderen Menschen gesehen hat. Also es bleibt ja dennoch, naja, in gewisser Weise mirakulös.
Genau so beschreibt Elias von Cortona das auch. Der spricht von einem Miraculum, genau das Wort, was Sie gerade benutzen. Es ist ein wunderhaftes Geschehen. Ich bin nicht gezwungen zu sagen, das war tatsächlich Gottes Handeln. Ich neige dazu zu sagen, das war das Ergriffensein dieser Menschen, die Franz von Assisi erlebt haben, die nun auch sein dramatisches Sterben erlebt haben, das macht die Aussage, die sie gefunden haben, nicht richtiger oder falscher. Und die Aussage ist dieses, dass man auf eine ganz besondere Weise in Franz von Assisi jemanden erlebt hat, der wie vielleicht sonst keine andere Christin, kein anderer Christ, Wirklichkeit aus dem gemacht hat, was Jesus Christus von den Menschen will. Eine Selbstdemütigung, ein Nahekommen zu den Leidenden. Er hat ja sein Leben damit begonnen, dass er zu den Schwerstkranken gegangen ist, zu den Aussätzigen, die außerhalb der Ortschaft lebten, ist zu denen gegangen, so wie Jesus Christus immer zu den Ausgegrenzten der Gesellschaft gegangen ist. Und das war die Erkenntnis, die sich in der Vision manifestiert hat, dieser Mensch ist so etwas wie Jesus Christus für unsere Zeit.
Nun zum Ort. Wenn es passiert sein sollte, dass Menschen Wundmale an Franziskus oder so etwas wie Wundmale an Franziskus wahrgenommen haben, ist das dann in Laverna passiert, in jener Einsiedelei oder woanders?
Das müsste dann ja kurz vor seinem Sterben in Assisi gewesen sein. Die Menschen, die ihn noch begleitet haben in seinem Sterben, die haben das wahrgenommen. Die Erzählung von Laverna ist auch dadurch entstanden, dass man die Erzählung wiederum von einer Vision hatte, die Franz von Assisi selbst hatte, die Vision eines Seraphen, eines geflügelten Wesens, die für ihn eine Christusoffenbarung darstellte, also sozusagen die nächste Vision, die wir haben, die ist wohl gebunden an Laverna. Das heißt, die hat er in dieser Einsamkeit gehabt, als er sich zurückgezogen hat von dem ganzen Getriebe. Der Mann war ja in gewisser Weise auch überfordert von dem, was er ausgelöst hat mit seiner Bewegung. Den wachsenden Orden konnte er nicht mehr aushalten, zieht sich zurück in die Einsamkeit, hat diese visionäre Erfahrung. Aber in den allerersten Erzählungsschichten, die wir historisch haben, hat diese Seraphenvision überhaupt nichts mit der Stigmatisierung zu tun.
Nicht erst der Mensch der Moderne hat ja Zweifel, sondern auch der Mensch des Hochmittelalters. Sprich, es hat auch damals schon Zeitgenossen gegeben, die ausgesprochen skeptisch waren, was die Wundmale des Franziskus betrifft. Mit welchen Argumenten damals?
Letztlich mit dem Argument des Verdachts. Das sind die Franziskaner, die da versuchen, etwas hineinzujubeln gewissermaßen in ihren Franziskus. Es gab viel Konkurrenz zwischen den verschiedenen religiösen Bewegungen und da wollte man den Franziskanern unterstellen, ihr spielt nicht mit sauberen Mitteln.
Wir können ja mal versuchen, die Stigmatisierung materialistisch zu dekonstruieren, wie es dann in der Folge auch wissenschaftlich immer wieder versucht worden ist. Spielen wir das mal durch. Was halten Sie davon, dass Franziskus sich die Wundmale selbst zugefügt hat?
Das ist tatsächlich eine sehr verbreitete Erklärung, an der das Interessante ist, dass wir tatsächlich in der Zeit Menschen haben, die sich selbst Wunden zufügen. Es gibt mehrere Berichte über Personen, die tatsächlich direkt diese 5 Wundmale Jesu Christi sich angetan haben, oder Marie von Ornye, die sich Fleisch aus dem Körper geschnitten hat, offenbar auch, um in der Christusnachfolge zu leiden. Insofern spricht einiges dafür zu sagen, das war zumindest eine Möglichkeit in der Zeit. Was für mich dagegen spricht, ist, dass Franz von Assisi selbst eigentlich gar nicht permanent betont hat, ich bin so ähnlich zu Jesus Christus. Das ist eine Erkenntnis seiner Nachfolger, der folgenden Generationen, die ihn so sehr mit Christus verglichen haben. Er hat sich selbst stärker selbst als Jünger Jesu Christi verstanden, denn als Christus selbst.
Allerdings ist auch Martin Luther davon ausgegangen, dass er sich die selbst zugefügt hat, also Franziskus. Ist er denn so weit gegangen, dass er in Franziskus einen Betrüger gesehen hat?
Tatsächlich hat Martin Luther zu der Armutsfrömmigkeit des Mittelalters insgesamt eine relativ positive Haltung gehabt, war ja selbst in einem armen Orden gewesen und auch zu Franziskus als solchen eine positive Haltung. Aber der Heiligenkult um Franziskus ist für ihn Teil dessen, was er in der mittelalterlichen Kirche als Betrügerei gesehen hat und insofern ein Element dessen, was er meinte, verachten zu müssen.
Ein anderer Erklärungsversuch könnte ja auch der sein, dass die Wundmale zu deuten wären als psychosomatische Folge genau jener Erscheinung, von der Sie eben gesprochen haben. Also der Seraphim mit den 6 Flügeln, die Franziskus ja nun auch mal umgehauen haben dürfte. Also was spricht für so eine Erklärung und was dagegen?
Das ist tatsächlich eine hochinteressante Erklärung, die vielleicht der wichtigste franziskanische Forscher zu Franziskus, Sir Octavian Schmucki, etabliert hat für die Forschung. Dafür spricht der erzählerische Zusammenhang, der bei Thomas von Celano, dem Biografen, sehr eng ist zwischen dieser Vision und den Wundmalen. Es spricht der Umstand dafür, dass in der Vision in diesem Seraphen eine Menschengestalt zu sehen ist, die aussieht wie Jesus Christus. Damit ist der Bezug auf eine Jesus-Christus-Gestalt da. Es spricht dafür, das Ergriffensein von Franz von Assisi, das auch in den Berichten erscheint. Er tut ja nichts dafür, sondern plötzlich begegnet es ihm. Skeptischer werde ich im Grunde bei eben dieser literarischen Verbindung, wie ich eben schon sagte, die literarische Verbindung entsteht erst relativ spät. Also wir haben zunächst eine Erzählung von der Seraphenvision ohne Stigmatisierung. Dann rückt beides zusammen. Dann haben wir beides miteinander verwoben, die Seraphenvision und diese Stigmatisierung. Wenn das aber erst literarisch entstanden ist, wenn die Autoren sich gedacht haben, das passt wunderbar, dann würden wir mit der Erzählung von einer psychosomatischen Erscheinung im Grunde nicht das realhistorische Geschehen um Franz von Assisi beschreiben, sondern das, was die Schriftsteller daraus gemacht haben.
Um das jetzt mal ein wenig zusammenzufassen, Sie gehen nicht davon aus, dass ein schwerkranker Franziskus 2 Jahre lang mit Nägeln in Händen, Füßen und Seite herumgelaufen ist, zumal er schwer krank war. Also in diesem Sinne hat es vor 800 Jahren keine Stigmatisierung gegeben.
Es hat nach meiner Ansicht keine physische Stigmatisierung 2 Jahre vor dem Tod von Franz von Assisi gegeben. Da spricht der literarische Befund dagegen.
Positiv gedreht, was lässt sich sagen, was ist passiert?
Passiert ist, dass das Umfeld von Franz von Assisi zutiefst beeindruckt war von dieser Persönlichkeit. So tief beeindruckt, dass in dem Moment, in dem es bei dieser Persönlichkeit auf das Sterben zuging, immer stärker die Erkenntnis da war, das ist ein Leiden wie das Leiden Jesu Christi. Das war ein Leben wie das Leben Jesu Christi. Und daraus entstand bei diesen Menschen das visionäre Bild, dort sind die Wundmale Jesu Christi zu sehen. Franz von Assisi hat im Grunde das erlebt, was auch der Apostel Paulus von sich sagt, ich trage die Wundmale Christi. Und das sehen diese Menschen in einer Vision. Und diese Vision würde ich, Sie sagten es als evangelischer Theologe und Nicht-Franziskaner, sagen, diese Vision hat etwas sehr Richtiges erfasst über das Leben von Franz von Assisi, nämlich das Leben Jesu Christi neu gegenwärtig zu machen.
Wir reden von einem visionären Ereignis, von dem aber nur einige wenige Zeugen berichten, die eng verbunden sind mit Franziskus. Für Sie als Historiker, ist das dann mehr als eine Legende?
Der Visionsbericht, so wie ihn Elias von Cortona schreibt an seine Brüder, der scheint mir sehr authentisch zu sein. Da ist viel theologische Arbeit drin, also er benutzt Worte aus dem biblischen Zusammenhang der Geburt Jesu. Aber es ist ein Text, in dem er aus einer unmittelbaren Erfahrung heraus spricht. Auch der Text eines Einzelnen kann authentisch sein, ich darf ihn bloß nicht überfrachten.
Ich habe Sie jetzt primär als Kirchenhistoriker befragt. Wenn ich Sie als Theologe frage, haben die Wundmale des Franz von Assisi eine theologische Relevanz heute? Und wenn ja, welche?
Die theologische Relevanz der Wundmale liegt darin, dass sie unsere Aufmerksamkeit darauf lenken, dass Heiligsein immer nur bedeuten kann, Christi Gegenwart zu erfahren. Die reformatorische Kritik am heiligen Kult des Mittelalters bestand darin, dass da Menschen sozusagen zwischen uns und Christus gestellt werden. Franz von Assisi zeigt, dass es eine Form von Heiligenverehrung gibt, die dann ökumenisch tragbar ist, in der der Heilige als Repräsentant Christi oder die Heilige als Repräsentantin Christi wahrgenommen wird. Das ist ein tiefer theologischer, ökumenischer Sinn in diesen Wundmalen.
Die Stigmata des Franz von Assisi datiert auf Mitte September 1224, also vor genau 800 Jahren. Sie müssen womöglich umdatiert und neu eingeordnet werden. Darüber sprach ich mit Volker Lepin, evangelischer Kirchenhistoriker und Professor an der Divinity School der Yale University, einer der Elite-Unis der Vereinigten Staaten von Amerika. Herr Lepin, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank. Schöne Grüße nach Deutschland.
Und zur Stigmatisierung des Franz von Assisi gibt es morgen am Stichtag, also am Samstag, auch ein Kalenderblatt hier im Deutschlandfunk, wie immer um 9.05 Uhr. Und wenn wir schon dabei sind, noch ein Programmhinweis mit Religionsbezug in der Sendung Zwischentöne können Sie am Sonntag hören. Die evangelische Religionspädagogin, Netzwerkerin und Sozialunternehmerin Annette Habert, die macht und tut und hilft, und sie hört sich so an.
Für mich ist die Religionspädagogik so einer der Wege, wo es darum ging, wie ermutige ich zu einer mündigen Spiritualität? Ja, da glaube ich, dass die Religion einfach einer der Wege ist und auch unglaublich wichtig, da sehr bewusst Weichen zu stellen, weil Religion halt auch sehr schnell entmündigen kann. Mein Anspruch war natürlich gerade, wir brauchen diesen Powerriegel, der uns die Kraft gibt, politisch arbeiten zu können. Und ich bin davon ausgegangen, dafür brauchen wir innere Freiheit.
Die Religionspädagogin Annette Habert am Sonntag von 13.30 Uhr, 13:30 bis 15 Uhr im Deutschlandfunk in der Sendung Zwischentöne. Und damit geht Tag für Tag diese Sendung zu Ende. Ich bin Andreas Mein. Danke, dass Sie dabei sind. Hier an dieser Stelle war's das in Sachen Religion. Aber es gibt natürlich noch mehr. Etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft, immer am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr in der Sendung Religionen.
Deutschlandfunk Kultur.
Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt, Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der Deutschlandfunk-App.